Was wissen Sie eigentlich über China? Ich meine nicht über chinesisches Essen, Frühlingsrollen, Panda-Bären, Yin und Yang oder chinesische Sternzeichen. Ich meine, was wissen Sie über die perfekte digitale Kontrolldiktatur, die in China bereits installiert wurde und die in den nächsten 5 Jahren bei uns umgesetzt wird? Nach dem Vorbild China. In China existiert bereits, was bei uns jetzt errichtet wird. Und glauben Sie mir, wir müssen es sehen, um die Bedrohung vor Augen zu haben und um zu verstehen. Und darum schauen wir heute nach China. Wenn wir heute sehen, dass mit einer noch nie erlebten Geschwindigkeit alles verändert, zerstört, umgeworfen wird, was wir als vernünftig und praktisch erlebt haben. Wenn alles nicht mehr als richtig gelten soll, was für uns stets als normal empfunden wurde, dann fragen wir uns oft, wohin soll das noch führen? Und wenn wir dann nach China schauen, wo die Unterdrückung und Kontrolle der eigenen Bevölkerung schon weit fortgeschritten ist, dann sehen wir klarer, wozu das Ganze, wohin die Reise geht. Und China hält eine Menge Beispiele bereit, die wir schon bei uns in ersten Zügen in Umsetzung erkennen. Konkret betrachten wir heute die totale digitale Überwachung, das Belohnungs- und Bestrafungssystem, genannt Social Credit System. Die systematische, biologische, körperliche Zersetzung durch etwa Migration, Bevölkerungsreduktion und Geburtenkontrolle und den kommunistisch-chinesischen Kampf gegen Rechts, der aktuell bei uns nachgeahmt wird. Wenn wir heute über China sprechen, dann sind wir uns ja hier im deutschsprachigen Raum ja nicht einmal darüber einig, ob man China oder China oder China sagt. Und darum soll es aber heute überhaupt nicht gehen, sondern es soll darum gehen, was die Chinesen jetzt schon praktisch in der Umsetzung haben, was bei uns erst in den Kinderschuhen steckt, was aber konkret im Aufbau sich befindet. Wie gesagt, digitale Kontrolle, Social Credit System, Bevölkerungsreduktion und Anti-Rechtsbewegung. Wenn wir glauben, das alles wäre noch furchtbar weit von uns weg, dann sollten wir die aktuelle Situation genau beschauen, dann sollten wir sehr wachsam durch unsere heutige Zeit hier in Deutschland, in Österreich, in Europa gehen.
Leben im Jahr 2030, smart, nachhaltig und total überwacht. Kulturtoken. App belohnt Wiener für umweltfreundliche Fortbewegung. Chinesisch lernen. Putin testet Punktesystem für Loyalität. Social Scoring. Diese Systeme kriechen in unseren Alltag. Was der Bundestag über den digitalen Euro denkt.
In Technologiezentren wie in Shenzhen forscht und erprobt China schon längst ein neues, hochtechnisiertes, entwickeltes Konzept zur totalen Kontrolle. Gesichtserkennung, Mikrochips, ein staatlich zensiertes Internet, kein Bargeld, Sozialkreditsysteme und auch an Gehirnüberwachungsprojekten wird aktiv geforscht.
Die totalitäre Version des Silicon Valley. Shenzhen startet Metrozugang per Gesichtserkennung. Zukunftsmetropole Shenzhen. Eine Stadt zwischen Utopie und Albtraum.
Shenzhen ist so etwas wie das neue Mekka für die angehenden Digitaldiktatoren. Und jede Krise wurde als Chance für den neuen Machtausbau genützt.
Seit 2020 haben die Behörden in China unter dem Vorwand des Corona-Schutzes einen flächendeckenden Überwachungsstaat aufgebaut, der noch vor wenigen Jahren undenkbar erschien, schreibt die Taz im Juni 2022. Zutritt zu Supermärkten, nur noch mit Handyregistrierung, Kameras, überwachen Körpertemperatur und Identität. Corona-Ausweise ermöglichen oder verhindern Zutritt zu öffentlichen Einrichtungen. Total Lockdowns über Monate. Wer dagegen demonstriert, verliert sein Geld. Die Konten werden schlicht eingefroren.
Die ARD-Tagesschau weiß beispielsweise ganz genau, wenn sie nach China schaut, dass dort etwas falsch läuft. In In China sieht man ganz genau, was falsch läuft, und man erkennt die Problematik, die mit der digitalen Kontrolle einhergeht, wenn digitale Kontrolle vor allem in den Händen falscher Mächte liegt. Sehen Sie dazu einen Ausschnitt aus einem Tagesschau-Vorortbericht aus China aus dem Jahr 2022.
Proteste vergangene Woche in Henan, etwa 700 Kilometer entfernt von Peking. Es sind Anleger, die um ihr Erspartes fürchten. Eine strauchelnde Bank hat ihre Konten eingefroren. Der Polizei in Zivil rufen sie Flüche entgegen. Habt ihr keine Eltern? Habt ihr kein Herz? Das sind all unsere Rücklagen.
Das Problem ist, viele Bankkunden können nicht mal zu den Protesten fahren. Hier kommen sie nicht weiter. Ihre Gesundheits-App zeigt nämlich nicht den grünen Code.
An jedem Eingang zum Bahnhof muss gescannt werden. Nur mit einem grünen Code kann man weiter. Rot oder gelb bedeutet, dass man Corona hat oder eine Corona-Kontaktperson ist. Aber bei Bankkunden, die zum Protest fahren wollten, sprang der Code auf rot. In Videos in den sozialen Netzwerken zeigen sie, wie sie vom Reisen abgehalten werden. Das Phänomen wird klar. Allein Bankkunde zu sein reicht aus, um einen roten Code zu haben.
Wenn wir die App aufmachen, zeigt sich links, ich bin kein Kunde und habe einen grünen Code. Meine Frau ist Kundin und hat einen roten Code. Meine Frau war in den letzten Tagen nur in Regionen, die keinen einzigen Covid-Fall hatten.
Und sehen Sie, selbst mit dem Taxi kann man ohne QR-Code am Handy nicht fahren, und ohne QR-Code und entsprechendem Ausweis kommen Sie nicht einmal in Ihre eigene Wohnung.
Sie soll im Taxi den QR-Code scannen. Glücklicherweise lässt sich der Taxifahrer darauf ein, dass sich nur ein Passagier einloggt. Was passiert, wenn das jemand nicht scannt?
Man muss das, so ist die Regel.
Aber wenn jemand etwa kein Handy hat?
Dann nimm halt kein Taxi.
Allerdings muss auch für Bus und U-Bahn der Code gescannt werden. Die Zeitung New York Times hat herausgefunden, dass die Daten der App in Echtzeit an die Polizei geschickt werden. Und überall muss inzwischen gescannt werden. Selbst der Zugang zur Wohnung wird überwacht. Jeder in Peking wohnt innerhalb einer abgezäunten Anlage. Es gibt nur einen Zugang. An dem haben Wärter ihre Grenzposten aufgestellt.
Zum Thema der Überwachung in China spreche ich jetzt mit dem China-Experten Manyang Ng. Er ist Mitbegründer und Berater der Epoch Times. Global gewinnt China nämlich immer mehr an Macht. Auch nach innen setzt man zunehmend auf einen starken Staatsapparat, der die Macht Pekings verstärkt. Welche Rolle spielt nun die Überwachung im Alltag des chinesischen Volkes aus Ihrer Sicht?
Es spielt eine große Rolle. Übrigens in der Demonstration und dann später führt zum gewaltigen Niederschlag in Hongkong. Eine der typischen Szenen war, die Demonstranten versucht, manche Straßenbeleuchtung, Säule runterbringen, weil bei alle solche Säule hängt eine Überwachungskamera. Ja? Natürlich, Überwachungskamera nutzen im Prinzip alle Länder in ganzer Welt, ja, für Sicherheit und für Gegenkriminalität und so weiter. Aber in China ist die Anzahl Kamera vielfach mehr. Ja? Ich rede jetzt nicht über Hongkong. Also die mindeste 540 Millionen Kamera, das ist das Minimum, laut aller Menschenrechtsorganisationen und auch China-Experten. Ja? Und die höchste Schätzung ist 620 Millionen Kamera. Und diese Kamera sind alle vernetzt. Ja? Und Bilder, und das ist nur ein Teil. Also die Kamera ist nicht die ganze Überwachung. Das ist ein Teil der Überwachung. Ne? Und die sind vernetzt in einem Netzwerk, ja? das nennen die Chinesen oder die Kommunisten Skynet. Also himmlische Netze. in Chinesisch heißt Tianwang. Ja? Tianwang. Und die Forderung von den kommunistischen Parteien für die Techniker, das zu bauen, ist, mit dieser Tianwang, diese Netze, mit all dieser Überwachung, dieses System soll also nicht mehr als 2 Minuten jeder Mensch sich in China befindet, zu identifizieren. Also Maximum Zeit 2 Minuten. Normalerweise eigentlich Sekunde. Ja? Also hinter dieser Kamera ist eine riesige Investition. Also Unmenge vom Computer, ja, und Unmenge vom künstliche Intelligenz, Software und Hardware auch, ja. Die sind also ausgerüstet mit super moderner Kamera und mit artificielle Intelligenz oder künstliche Intelligenz. Die können also Gesicht wiedererkennen. Das ist das gleiche System, kann auch Fingerabdruck wiedererkennen. Die können den Gang der Menschen bei jeder. Es ist ja auch interessant. In der ganzen Welt gibt es 8 Milliarden Menschen. Keine 2 Menschen laufen auf die gleiche Weise, also den Gang. Ja. Und die können auch Kontur, die Kontur der Menschen wieder erkennen. Und also super, super avanciertes System. Der Zweck ist eine langzeitige Stabilität zu erhalten. Ja. Und Das ist ihre Sprache, ja, dauerhafte Stabilität zu erhalten. Gemeint ist, dass die kommunistische Partei kann dauerhaft in Macht bleiben.
Wie schätzen Sie die Gefahr ein, dass diese Entwicklungen nach Europa kommen und welche Rolle spielen chinesische Konzerne dabei?
Die chinesische Überwachung gilt nicht nur für diese 1 Milliarde Chinesen, sondern eigentlich die ganze Welt. Deswegen haben wir dieses riesige Big Data System. Ja, eine Insider Information. Es ist schon mehr als 15 Jahre her. Die chinesische kommunistische Parteiführung hat alle größte IT Company, IT Unternehmen in China ihre Top-Leute zusammengerufen zu einer Geheimsitzung, ja, und nämlich die Partei sagt, alle diese Firmen, also zum Beispiel die Telekommunikation-Giganten Huawei, ja, Alibaba, ja, Chinas größter Einkauf Online-Shop, ja, Lenovo, ein großer Computerhersteller, viele in Deutschland benutzen das auch. Und Huawei, ja, haben wir schon gesagt. Und alle Softwarehersteller, alle, die TikTok benutzen, ja, also die Firma hinter TikTok ist, glaube ich, die ByteDance, ja, ByteDance und so weiter. Alle diese Top-IT-Firma zusammengerufen und sagt, ja, wegen unsere nationale Sicherheit. Wir müssen wissen, was im Ausland alle passiert. Wie man in alten Zeiten in China sagen, um einen Krieg zu gewinnen, muss man sich selbst kennen und andere kennen. Ja, so. Das heißt, hat die Partei dann gesagt, die alle diese Firmen, die müssen dann ihre erfassten Daten sofort in Echtzeit, ja, an den riesigen Datenbank, die gehört den Ministerien für Staatssicherheit schicken, ja, Guam, ja. Und das heißt, liebe Freunde in Deutschland, wenn Sie einen Computer mit dem Marken Lenovo, ja, so, wenn Sie mit Ihrem Computer was tun, alle wieder registriert, sogar ihre Passwort, also ihre Kennwort, ja, kann man auch registrieren. Ja. Und alle, was Sie mit dem Computer machen, wird alle registriert und diese Information wird sofort über Internet nach Peking geschickt und abgespeichert.
Überwachungskameras, Digitalisierung, die Technik ist allgegenwärtig und es wird natürlich, so wie hierzulande auch, als großer Fortschritt verkauft und abgefeiert. Was passiert aber, wenn man eine Überwachungstechnik und digitale Kontrolle koppelt mit einem Sozialkreditsystem, also einem Überwachungssystem für allfälliges Verhalten, für ein Belohnungssystem?
Das Prinzip hinter dem Sozialkreditsystem ist einfach. Jeder Bürger startet mit einer gewissen Anzahl an Punkten. Für gewünschtes Verhalten bekommt man Punkte. Für unerwünschtes Verhalten werden Punkte abgezogen. Je mehr Punkte, desto mehr Freiheiten hat man. Je weniger Punkte, desto weniger Freiheiten. Das Ziel? Die totale Kontrolle. Auch über die Köpfe und Herzen der Menschen. Denn mit diesem System werden staatlich gewünschte Verhaltensweisen gezielt angezüchtet.
Offiziell wurde das Sozialkreditsystem in China eingeführt, um eine Kultur der Ehrlichkeit zu fördern. Also genauso wie hierzulande ein hehres Ziel, etwas Gutes, man soll sich moralisch aufwerten. Denken Sie bei uns an Begriffe wie Solidarität und füreinander da. In China etikettierte man das mit der Kultur der Ehrlichkeit. Und Chinesen müssen schon seit über 10 Jahren, wenn sie in der Metro ein Ticket lösen wollen, diesen Kauf mit ihrer Nummer im Personalausweis bestätigen. Also man kann nicht einmal mehr anonym in der Metro ein Ticket kaufen und das schon seit über 10 Jahren. Mittlerweile sind die Techniken ja viel ausgefeilter. Auch Unternehmen und Organisationen werden belohnt oder bestraft. Ehrliche Unternehmen, also mit der Etikette ehrlich, die erhalten besseren Zugang zu öffentlichen Förderungen, Dienstleistungen, Finanzierungen. Ja, auch Kontoeröffnungen werden an den Begriff der Ehrlichkeit gekoppelt. Unehrliche Unternehmen, diesen droht ein Platz auf der Liste der nicht vertrauenswürdigen Unternehmen oder gleich ein ganzes Branchenverbot. Schon bei Kindern setzt das Social Credit System an. Ich zitiere hier etwa aus einem Bericht der Tagesschau: Die 10-jährige Manfei hat das Taschengeld auf ihrer Smartwatch, kauft sich mit einem Scan ein süßes Getränk zum Mitnehmen. Überall hinterlässt die Familie somit digitale Spuren. Es gibt keine Barzahlung, es wird alles online digital bezahlt. Punkte und Punkteabzüge gibt es hingegen für falsches Verhalten. Punkte werden abgezogen für falsches Verhalten, Punkte werden hinzugefügt für sogenanntes richtiges Verhalten. Zum Beispiel, wenn Liu Wang in der Provinz Jiangsu einer alten Frau über die Straße hilft, gibt es +10 Punkte. Wenn er jedoch gegen das System demonstriert, werden ihm gleich 50 Punkte abgezogen. Punkte fürs Blutspenden, Abzüge bei Streit mit den Nachbarn, kritische Kommentare im Netz oder zu schnelles Fahren. Und auch Bekannte dürfen über das Verhalten abstimmen. Alles digital vermerkt und registriert und die künstliche Intelligenz, das muss man ja heute fast schon nicht mehr dazu sagen, die neue künstliche Intelligenz gilt als offizieller Mitarbeiter des Überwachungssystems. Und niemand weiß, welche Algorithmen das System genau eingebaut hat. Das alles ist natürlich für den Normalbürger, der überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, dieses monströse System zu kontrollieren, völlig intransparent, ohne Kontrolle. So programmiert sich der Staat den braven Bürger. Einkaufen ohne Bargeld, bezahlen mit Smartwatch, ständig überwacht von Kameras. Jede zweite Kamera weltweit steht in China. Dazu noch Smart Homes und Grundeinkommen und fertig ist die Blaupause für den Technototalitarismus. Auf einen Knopfdruck. Alles weg. Geld, Haus, Internet, Freiheit.
Alles. Vom Kühlschrank über das Auto bis hin zum Menschen soll über das Internet der Dinge miteinander vernetzt werden. Künstliche Intelligenz soll uns in Zukunft alltägliche Entscheidungen abnehmen und natürlich zur totalen Kontrolle dienen, etwa über ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild. Verknüpft wird dieses Sozialpunktesystem dann mit einem digitalen Zentralbankgeld, wie es in China bereits betrieben wird. Damit wird die Masse der Menschen dann über ein ganz und gar nicht bedingungsloses Grundeinkommen geknechtet. Denn die Herrschenden bzw. eine künstliche Intelligenz bestimmt dann, wie viel Geld der Systemkonforme bekommt und wie viel der Unangepasste. Außerdem auch, wofür und bis wann das Geld ausgegeben werden darf oder muss.
Wer mitspielt und viele Punkte sammelt, erhält beispielsweise bessere Konditionen bei einem Kredit. Oder bei niedriger Punkteanzahl wird der Bewegungsradius einfach eingeschränkt. Reisen dürfen nicht gemacht werden, Kinder dürfen bestimmte Schulen einfach nicht besuchen und auch der Verlust der Arbeit oder höhere Steuern drohen. Alles auf Basis des Social Credit Systems. Millionen Chinesen dürfen beispielsweise aktuell, weil sie zu hohe Schulden haben, keine Züge oder Flugzeuge benutzen. Bisher kommen die Daten aus den öffentlichen Stellen, aber der chinesische Staat arbeitet bereits eng mit privaten Konzernen zusammen. In China ist diese öffentlich-private Partnerschaft, diese Partnerschaft zwischen Konzernen und dem Staat, das ist allgegenwärtig. Der Staat ist mit den großen chinesischen Konzernen verschmolzen, geht Hand in Hand. Das ist kein Geheimnis, das muss man in China überhaupt nicht mehr extra erklären. In China ist die enge Verbundenheit selbstverständlich, wenn zum Beispiel die USA gegen den chinesischen Mobilfunkriesen Huawei vorgehen, dann gehen sie damit ganz klar gegen die Kommunistische Partei Chinas vor. Da gab es unzählige diplomatische Konflikte in den letzten Jahren. Der Krieg wird nicht nur über die Staaten, sondern auch über die entsprechenden Konzerne ausgetragen. Präventive Kontrolle, auch das ist ein Thema, das in China schon weit ausgebaut wird. Algorithmen sollen Verhaltensweisen vorhersagen und dadurch bereits präventiv, also schon im Vorfeld verhindern, indem dass sie Muster erkennen. Beispielsweise Stefan Magnet leugnet die Gefährlichkeit des Coronavirus, also kann man daraus ableiten, dass er sich auch nicht an die Masken oder die Impfpflicht halten wird. Das soll in Zukunft alles digital gehen. In China wird das erprobt, etwa bei Personen, die sich schon einmal kritisch geäußert haben eben. Potenzielle Unruhestifter sollen schon vorab aus dem Verkehr gezogen werden, bevor sie überhaupt etwas Unerlaubtes tun. Wie China bereits jetzt Einfluss auf die Welt und Europa nimmt, habe ich mit dem Geopolitikberater Herbert E. Martin aus Wien gesprochen und ich spreche dann gleich im Anschluss mit dem Bestsellerautor Ernst Wolf. Jetzt wird das natürlich viele USA-Kritiker freuen, dass USA am absteigenden Ast ist und dass China aufsteigt. Aber wird es wirklich mit China besser? In der Corona-Pandemie haben sich die Europäer, haben sich die Amerikaner sehr viel von China abgeschaut. Lockdowns, Masken, alles war dort schon Praxis, bei uns erstmalig bis dahin undenkbar eingeführt. Herbert E. Martin glaubt, der Westen will genauso überwachen. China ist eben einfach nur viele Schritte voraus, weil technisch weiterentwickelt.
Der Westen war genauso dabei, einen Überwachungsstaat aufzubauen, aber total. Ob das jetzt über die ganzen Social Medias ist, ob das über die DNAs, die genau in der Corona-Krise alle zur WHO abgewandert sind. Das heißt, die haben eigentlich alle Möglichkeiten, jeden Menschen auf diesem Globus zu überwachen. Also der Westen hat das gleiche Ziel, aber scheinbar ist nur China etwas voraus. Scheinbar ist China doch ein Vorreiter. Kanada, wurde mir berichtet, ist jetzt gerade dabei, auch ein soziales Überwachungssystem zu installieren. Also wir sind da nicht nur von China abhängig, sondern der Westen hat immer auch vorgehabt, was genau das Gleiche zu machen. Also die Bürger gehören überwacht und dann letzten Endes in allen Ebenen einfach steuerbar gemacht. Und das ist auch ein Punkt gewesen von Corona. Das war der erste Schritt, um die Menschheit einfach steuerbar zu machen, sie einfach zu Hause einzusperren, ihnen ganz klar zu sagen, was sie als nächstes zu tun haben. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt eine chinesische Erfindung, aber die Chinesen sind scheinbar technologisch einfach wesentlich weiter, um das wirklich zu exekutieren.
Jetzt spreche ich noch mit Ernst Wolf, wie weit die Digitalisierung und die Überwachung bereits in Deutschland und Europa fortgeschritten ist und ob China aus seiner Sicht ein potenzieller Bündnispartner gegen die Globalisten sein könnte. Herr Wolf, Sie warnen seit Jahren vor der Einführung des digitalen Euro, der letztlich für die Bürger viele Nachteile bringen dürfte. Sehen Sie im Frühjahr 2024 jetzt Anzeichen, dass der digitale Euro tatsächlich Realität wird?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ein ganz konkretes, sehr aktuelles Anzeichen. Und zwar hat die Bundesbank, die Deutsche Bundesbank, die ja der EZB untersteht, ein Jobinserat im Internet. Da wird ein Abteilungsleiter für die Bereitstellung und die Inbetriebnahme des digitalen Euro gesucht. Und da wird auch drin geschrieben, dass es bereits 20 Leute in dieser Abteilung gibt, die daran arbeiten. Also das ist für mich ein ganz konkreter Hinweis, dass es jetzt sehr schnell gehen wird. Und das ist auch sehr konkret formuliert. Es geht dabei um die Retail-CBDC, also die, die zwischen uns einfachen Leuten dann gehandelt werden soll, und nicht mehr die Wholesale-CBDC, für die ja schon bestimmte Tests vollzogen wurden. Also man sieht, da ist wirklich im Hintergrund, tut sich da einiges. Und die müssen das auch tun, weil die Konkurrenz schläft ja nicht. Also in der Schweiz läuft ein Großversuch, der wird im Juni beendet werden. Da wird die Retail-CBDC getestet. Dann haben wir in den USA die Einführung des FedNow-Programms im letzten Juni erlebt. Also das wird in der weltweit unter Hochdruck fortgeführt. Indien zum Beispiel hat die 2020 die digitale Rupie eingeführt und die wird jetzt programmierbar gemacht. Also da wird praktisch durch die Hintertür werden diese ganzen Funktionen dann nachgeschoben. Also da wird auf allen möglichen Ebenen gearbeitet, um uns auf dieses neue Geld vorzubereiten.
Und dieser digitale Euro könnte dann mit einem Social Credit System gekoppelt werden. Sehen Sie dafür aktuelle Anzeichen, dass dies vorbereitet wird?
Ja, auf jeden Fall. Man arbeitet ja dran. Also das Sozialkreditsystem, das umfasst ja solche Dinge auch wie die 15-Minuten-Stadt. In Deutschland hat sich Hamburg gerade bereit erklärt, also Vorreiter zu werden bei der Einführung der 15-Minuten-Stadt. Dann haben wir ja dieses ganze biometrische Erfassung von uns allen, die auch in die Richtung deutet. Und dann gibt es natürlich noch weitere Anzeichen. Also da wird auf jeden Fall in jeder Richtung, in jeder Hinsicht an diesem Projekt gearbeitet, weil man erwartet natürlich, dass demnächst größere soziale Unruhen auftauchen werden. Also wir erleben im Moment der höchsten Verschuldung aller Zeiten. Wir rutschen in eine Rezession. Wir haben eine riesige Insolvenzwelle im Bereich des Mittelstandes. Und die KI schreitet so wahnsinnig voran, dass wir auf jeden Fall damit rechnen müssen, dass der Arbeitsmarkt in Kürze zusammenbricht. Und da gibt es keine Möglichkeit mehr, die Leute unter Kontrolle zu halten per Militär oder per Polizei. Das wird dann auf jeden Fall mit der neuen Währung gemacht werden. Und wenn diese neue Währung dann an ein Sozialkreditsystem gekoppelt ist, dann hat man dieses perfekte Unterdrückungsinstrument. Also was Perfekteres zur Herrschaftsausübung hat es in der Geschichte der Menschheit noch nicht gegeben.
Sie sprechen das Herrschaftsinstrument an. Die Leute bekommen dann künftig ein digitales Grundeinkommen über das Social Credit System digital. Und wer nicht nach der Pfeife der Mächtigen tanzt, der bekommt eben Strafen, der bekommt finanzielle Abzüge. Wer sich also nicht nach den Regeln hält, der wird diszipliniert.
Ganz genau so wird es sein. Also man wird das neue Geld natürlich ausgeben können, erstmal ortsgebunden. Also das wird zum Beispiel an 15-Minuten-Städte gebunden sein können. Man kann es aber auch zweckgebunden ausgeben. Man kann den Leuten sagen, den Anteil nur für Nahrungsmittel, den Anteil nur für die Miete, den Anteil nur für Vergnügung. Man kann es aber auch an ein Ablaufdatum binden. Und da bin ich ziemlich sicher, dass das kommen wird. Also wenn man die Sozialleistungen dann per digitalem Zentralbankgeld ausgibt, dann bin ich sehr sicher, dass man den Leuten dann sagen wird, das musst du innerhalb eines Monats ausgeben, weil man auf diese Art und Weise dann auch versuchen wird, die Wirtschaft anzutreiben. Also das ist alles ein künstliches Konstrukt, was wahrscheinlich auf Dauer nicht funktionieren wird, aber auf das man im Moment setzt, weil man eben mit diesen großen Verwerfungen rechnet.
Sie sprechen die drohenden Verwerfungen an. Glauben Sie, wird der digitale Euro, das Überwachungssystem, wird das alles organisch bis 2030 Schritt für Schritt eingeführt? Oder benötigt das System einen Ausnahmezustand, eine Krise, so etwas wie Corona, um es dann schnell, abrupt einzuführen, um sozusagen vollendete Tatsachen zu schaffen?
Also das wird ganz sicher nicht organisch eingeführt werden und darauf weisen schon die bisher durchgeführten Tests hin. Also wir haben ja auf den Bahamas den Sand-Dollar. Der Sand-Dollar wird heute in einem Umfang von 0,5% verglichen mit der umlaufenden Bargeldmenge genutzt. Also das ist ein totaler Fehlschlag gewesen. Dann haben wir den Jamdex auf Jamaika gehabt, der 2022 eingeführt wurde. Auch das Experiment ist schiefgegangen. Man hat den Einzelhändlern sogar Geldgeschenke gemacht. Die haben das Geld trotzdem nicht akzeptiert. Und dann hat man den ersten Großversuch ja unternommen in Nigeria. Im Oktober 2021 ist der E-Naira eingeführt worden und der hat dazu geführt, dass die Leute also reihenweise in die Kryptowährungen geflohen sind und der hat zu großen Verwerfungen geführt, weil man das Bargeld verknappt hat. Da hat es Straßenschlachten gegeben. Inzwischen haben ungefähr 13-14% der Bevölkerung diese Wallet akzeptiert. Das heißt also 85% der Leute sind bis heute nicht bereit, das Geld zu akzeptieren. Und deswegen bin ich ganz sicher, dass man also den nächsten Crash benutzen wird. Man wird diesen nächsten Crash absichtlich herbeiführen und wird den benutzen, um uns dann allen dieses neue Geld dann aufs Auge zu drücken.
Herr Wolf, Sie haben ja selbst in China gelebt. Denken Sie, lernt Europa punkto Überwachung und Kontrolle von China?
Ja, auf jeden Fall. Also China ist da ein ganzes Stück weiter voran, weil in China herrschen heute noch die Strukturen aus der Zeit des Maoismus, also sehr zentralistische Strukturen. Also die brauchen sich um viele Dinge nicht zu scheren, die bei uns tatsächlich noch teilweise intakt sind. Also wir haben es ja immerhin noch mit einem Parlamentarismus, wenn auch einem ausgehöhlten zu tun. Aber die können ja direkt, also diktatorisch da bestimmen, was passiert. Und deswegen läuft nicht nur die Wirtschaft so besonders schnell, verglichen mit allen anderen Ländern auf der Welt. Da läuft natürlich auch die Einführung der Digitalisierung und die Manipulation und die Kontrolle der Bevölkerung auf eine viel leichtere Art und Weise ab als bei uns.
Eine letzte Frage in diesem Zusammenhang. Was sagen Sie jenen Leuten, die ihre Hoffnungen auf China setzen, dass sie sagen, ja, China könnte ein Bündnispartner im Kampf gegen die Globalisten im Westen sein. Ist eine solche Hoffnung aus Ihrer Sicht berechtigt?
Ich würde diesen Leuten einfach mal empfehlen, mal nach China zu reisen und sich da anzusehen, was da vor Ort passiert. Wenn sie da in Shanghai an eine Kasse gehen und dann per Gesichtserkennung bezahlen, ich meine, das ist eine Dystopie, die man sich also schlimmer als die eigentlich schlimmer ist als im Orwellschen Roman 1984 vorweggenommen. Aber die meisten Leute, die jetzt nicht direkt auf China setzen, setzen ja auf die BRICS-Staaten. China ist ja der größte der BRICS-Staaten, aber in den anderen BRICS-Staaten sieht es nicht anders aus. Also in Indien ist 2016 der größte Schlag gegen das Bargeld jemals vollzogen worden. In Indien ist die digitale Rupie inzwischen, wird programmierbar gemacht. In Russland führt man auch den digitalen Rubel ein, und zwar im April diesen Jahres. Da macht man das einfach nur unter anderen ideologischen Vorzeichen. Aber die Agenda, die überall läuft, ob das in China ist oder ob das in den USA ist, ob das Russland oder Indien ist, die Agenda ist die gleiche. Und ein ganz interessantes Phänomen ist dabei das World Economic Forum im Hintergrund. Weil das World Economic Forum bildet ja die politische und die korporative Elite der Welt aus. Und das, der größte Anteil der Young Global Leaders aus dem World Economic Forum kommt aus den USA. Das zweitgrößte Kontingent kommt aus China. Und da kann man schon mal sehen, dass da hinter den Kulissen da unglaublich zusammengearbeitet wird. Also dieser ganze Gegensatz zwischen diesen beiden großen Systemen, der uns vorgemacht wird, der dient eigentlich nur dazu, die Rüstungsindustrie anzuheizen. Und hinter der Rüstungsindustrie, wissen wir alle, stehen die großen Vermögensverwalter und die großen IT-Konzerne.
Danke, Herr Wolf, für diese wie immer sehr klaren und kompakten Ausführungen.
Gerne.
Und das Buch von Ernst Wolf, passend zur genannten Problematik des World Economic Forums, die Weltmacht im Hintergrund, bekommen Sie unter anderem im Buchhandel und natürlich im Auf1 Shop. Hier hat Ernst Wolf einige der Dinge, die er hier nur anreißen konnte, ausführlich dargelegt und zusammengefasst. Nun gehen wir weiter zum nächsten Thema. Und zwar, wir haben die digitale Kontrolle, wir haben das Social Credit System besprochen. Jetzt kommen wir dorthin zur Bevölkerungsreduktion. Als nämlich Corona in China vorbei war, war die digitale Überwachung keineswegs vorbei. Man hat es nicht mehr abgeschafft. Man hat es damals eingeführt und nicht mehr abgeschafft. Die New York Times schrieb dazu von einer Xinjiangisierung Chinas. Xinjiang ist eine westchinesische Region und dort leben die muslimischen Minderheiten der Uiguren. Und die Uiguren werden von China systematisch unterdrückt. Viele im Westen sprechen auch von einem Völkermord.
Der demografische Genozid an den Uiguren in China. In China werden Uiguren gefoltert und vergewaltigt. China, Automobilkonzerne in Zwangsarbeit von Uiguren verwickelt. Menschenrechte, wie China versucht, die Kultur der Uiguren auszulöschen. Totale Überwachung und Umerziehung.
Und in Xinjiang probt China, wie weit es gehen kann, was umsetzbar ist. Dort hat man eine Bevölkerung, die man ohne dies nicht im Land haben möchte. Und dort macht man einfach mit den Uiguren, was man als Experimentierfeld, was man in einem Experimentierfeld eben gerne machen möchte.
Xinjiang ist das Experimentierfeld der chinesischen Diktatur. Seit 1949 wird das Land systematisch von China kolonisiert. Durch Massenmigration sollen die Einheimischen zurückgedrängt werden, um sie leichter kontrollieren zu können. Betrug die Zahl der Chinesen 1949 noch weniger als 5%, liegt diese heute bei über 40%. Das Ziel Chinas ist die Überfremdung und Assimilierung der eingeborenen muslimischen Uiguren, die sogenannte Sinisierung, die kulturelle und ethnische Vernichtung. Dafür nutzt Peking alle zur Verfügung stehenden Mittel. Masseninternierungen, Umerziehung, Folter oder Misshandlung, erzwungene medizinische Behandlungen bis hin zu Zwangssterilisierungen, Haft- und Todesstrafen. Doch auch das Verbot muslimischer Namen, Symbole oder Feiern. Selbst das Tragen von Bärte wurde staatlich untersagt. Seit 2017 ist Uigurisch zudem als Unterrichtssprache verboten. Ein Antiterrorgesetz ermöglicht die Erfassung aller Uiguren als potenzielle Gefährder. Dazu werden die Augen, Gesichtszüge, Stimmen und sogar die DNA der Uiguren zentral erfasst. Handys werden mit eigenen Programmen überwacht. Die Zahl der Polizeistationen wurden massiv ausgebaut. Rund 1,5 Millionen Angehörige von Turkvolk-Minderheiten wurden bisher in Lagern interniert. Dort sollen sie kulturell und politisch umerzogen werden, doch auch Kinder werden zwangsweise von ihren Eltern getrennt. 2019 lebten rund 880.000 Uigurenkinder in staatlichen Internaten. Auch Zwangssterilisationen und angeordnete Abtreibungen sind Teil der Sinisierungsstrategie Pekings. Zwischen 2017 und 2019 brach die Geburtenrate in Xinjiang um die Hälfte ein.
Wie begann es aber damals in Xinjiang? Wie begann es? Es erinnert mich an unsere Zeit. Ausnahmezustände gaben den Startschuss, Krisen, besondere Situationen. In Xinjiang starteten die chinesischen Behörden den sogenannten Volkskrieg gegen den Terror. Als Antwort auf eine Handvoll gewalttätiger Übergriffe, die tatsächlich stattfanden, von Uiguren. Man bauschte das auf und man brandmarkte den sogenannten muslimischen Extremismus. Erinnern Sie sich, auch bei uns wird der Islamterror ständig dafür herangezogen, um neue Drangsalierungen, neue Kontrollmaßnahmen gegen die Opposition oder gegen die Bürger im Allgemeinen in Deutschland oder Österreich durchzusetzen. Als in Moskau der Terroranschlag von vordergründig islamistischen Terroristen stattgefunden hat, war Nancy Faeser, die deutsche Innenministerin, die erste, die gesagt, wir müssen jetzt gegen Islamextremismus und gegen Rechtsextremismus vorgehen. Wer Rechtsextremist ist, wir wissen es, das bestimmt Faeser selbst. In China begann es 2014, vor 10 Jahren, begann man in Xinjiang die App-basierte Überwachung der Einwohner, aller Einwohner einzuführen. Es wurde ein Personalausweis mit QR-Code eingeführt, eine sogenannte Bürgerkarte wurde installiert und diese Bürgerkarte wies aus, ob eine Person ein guter Bürger oder ein schlechter Bürger war. Ein guter Bürger war man, wenn man entsprechende gute familiäre und soziale Verhältnisse vorweisen konnte. Der Staat inspizierte sogar Wohnungen, ob tatsächlich die mit der Bürgerkarte registrierten Personen auch in diesen Wohnungen leben, damit sich niemand verstecken konnte. 2016 ging es weiter. Iris-Scans, DNA und Fingerabdrücke. Einteilung in vertrauenswürdig, durchschnittlich und nicht vertrauenswürdig. Sie können sich vorstellen, was es bedeutet, wenn man nicht vertrauenswürdig ist. Damals wurden zumindest 100.000 Menschen nur wegen ihrer Handys festgenommen. Vielfach kamen sie in Umerziehungslager, dorthin wurden sie verschleppt, weil zum Beispiel jemand auf seinem Handy einen VPN-Zugang installiert hatte, also ein Internetwerkzeug, um anonym zu surfen, was übrigens auch in Deutschland und Europa jedem empfohlen sei an dieser Stelle. Die Chinesen, die Uiguren mit den falschen Programmierungen auf den Handys, mit dem falschen sozialen Hintergrund, mit den falschen Äußerungen in der Öffentlichkeit, die wurden dann in diese Lager verschleppt und in den Lagern gab es zweierlei. Zum einen gab es systematische Gehirnwäsche, also eine Umbildung, wie es genannt wird, zu einer guten bürgerlichen Gesinnung. Und auf der anderen Seite ließ man viele Inhaftierte dort in Lagern, in Fabriken arbeiten. Und in den Fabriken wurde was gefertigt? Beispielsweise waren dort Fertigungsanlagen für Adidas, Nike oder H&M-Kleidung. Also wir sehen auch hier wieder, dass Konzern und Staat Hand in Hand gehen und dass auch westliche Konzerne in China schon dick mitmischen und sich mit dem kommunistischen System längst arrangiert haben. Also Ost- und Westglobalisten gehen auch hier wieder Hand in Hand arbeiten zusammen. Bill Gates und Microsoft rühmt sich heute noch, dass er in der Anfangsphase der chinesischen Überwachungsdiktatur chinesische Start-ups finanziert und unterstützt hatte mit Technik, beispielsweise Unternehmen für Kamerasysteme oder für Bilderkennung. Der letzte Punkt, zu dem ich heute kommen möchte, punkto China, ist die sogenannte Anti-Rechts-Bewegung. Den Grundstein für diese Anti-Rechts-Bewegung legte schon vor Jahrzehnten Mao Zedong, der große Steuermann Chinas. Jener Mann, der China in einen jahrzehntelangen Bürgerkrieg stürzte und der für bis zu 80 Millionen Tote verantwortlich ist.
Mao Zedong wird 1893 als Sohn einer wohlhabenden Bauern- und Händlerfamilie geboren. China ist damals völlig verarmt und schwach. Korruption, Machtlosigkeit sowie japanischer und europäischer Kolonialismus prägen diese Zeit. Viele Chinesen entwickeln angesichts des grassierenden Kapitalismus Sympathien für den Kommunismus. Auch Mao. Dieser flüchtete gemeinsam mit Zehntausenden Kommunisten von den regierenden Truppen. Im sogenannten Langen Marsch setzte Mao sich an die Spitze der Kommunistischen Partei. 1949 kommt es zur Wende. Die Kommunisten besiegen die Regierung. Mao proklamiert die Volksrepublik China. Mit zahlreichen Versprechungen gewinnt er das Volk. Die Realität ist jedoch eine andere. In wenigen Jahren errichtet Mao eine mächtige Diktatur. Ein quasi-religiöser Personenkult, enormer persönlicher Reichtum, Terror, Hunger und Millionen Tote prägen seine Amtszeit. Er stirbt 1976 an einem Herzinfarkt.
80 Millionen Tote. Das ist die Bilanz von Maos Schreckensherrschaft. 80 Millionen, das ist in etwa die Einwohnerzahl der Bundesrepublik Deutschland, einfach verhungert, verschleppt, ermordet. Und diese Ermordungen, diese Aussortierungen, die fanden statt, weil die Bürger zu skeptisch gegen den Staat waren, weil sie nicht ins Konzept gepasst haben oder weil sie sogenannte Rechte waren. Denn 1957 begann Mao eine große Kampagne, die Anti-Rechts-Kampagne. Das kann man sogar auf Wikipedia nachlesen. Dort steht es noch. Wir werden sehen, wenn es dort wegzensiert ist bei Zensur Wikipedia. Aber wir haben es jetzt eingeblendet. Die Anti-Rechts-Bewegung war eine landesweite Säuberung der sogenannten Rechten, die Mao Zedong ab 1957 in der Volksrepublik China, jetzt hätte ich mich fast verlesen, in der Bundesrepublik, aber in der Volksrepublik China ins Leben gerufen hatte. Dabei wurden zwischen 1 und 2 Millionen Menschen willkürlich als rechts eingestuft und in 2 Schüben in Erziehungshaft gesteckt oder hingerichtet. Die Anti-Rechts-Bewegung war ein Wendepunkt in der Geschichte Chinas, nachdem China de facto in einen von der Kommunistischen Partei Chinas kontrollierten Einparteienstaat eintrat. Auch damals in China begann es mit sogenannten Großkundgebungen und mit Demonstrationen, die vom Regime selbst initiiert wurden und wo es um einen Kampf gegen Rechts, gegen vermeintlich Rechte ging. Doch dabei blieb es nicht. Im Rahmen der kommunistischen Kulturrevolution in China wurden über 2 Millionen Menschen inhaftiert und in Lager gesteckt, weil sie nicht ins kommunistische Bild passten. Klassenfeinde waren beispielsweise Eigentümer von Grundstücken oder von größeren Gutshöfen. Es waren Eigentümer von Wohnhäusern, die an andere Menschen vermietet haben. Vermieter als Feinde und natürlich politisch Unliebsame, alle pauschal als rechts bezeichnet und aussortiert. Der Hass, der vom Regime gegen Andersdenkende geschürt wurde im kommunistischen China, der führte letzten Endes zu Exzessen und brutalsten Übergriffen. So etwa in Guangxi, wo bis zu 150.000 Feinde des Kommunismus grausam ermordet wurden. Tausende Chinesen fingen in ihrem Hassrausch sogar an, ihre ehemaligen Nachbarn zu töten und schließlich zu essen. Ja, essen. Sie glauben es nicht, Sie haben davon noch nie etwas gehört, dann gehen Sie in die Recherche, dann suchen Sie, selbst wenn Sie es mir nicht glauben. In China wurden aufgestachelt durch Hass auf andersdenkende Menschen zum Kannibalismus geführt. Ich zitiere aus Wikipedia wieder. Ein Mann, der verdächtigt wurde, ein politischer Gegner zu sein, wurde auf der Stelle totgeschlagen und er hatte 2 Kinder, 11 und 14 Jahre. Die öffentlichen Beamten und die bewaffneten Milizen sagten, es sei wichtig, solche Menschen zu eliminieren. Und so töteten sie nicht nur diese beiden Kinder, sondern sie aßen sie auch auf. Die meisten Opfer von Kannibalismus waren reiche Landbesitzer und ihre Familien. Wir müssen wissen, wir müssen es verstehen, wohin blinder Hass auf sogenannte Andersdenkende führen kann und wohin die Hetze gegen Andersdenkende führt. Es ist kein Ende bei einem Ausschließen, bei einem Diskriminieren, bei einem schlecht über andere Menschen reden. Ist der Hass erst einmal freigelassen, dann gibt es keine Grenze und es sind diese Exzesse, die sogar zu Kannibalismus führen, wo man die Feinde aufgefressen hat, keine 50 Jahre her. Viele von Ihnen, werte Zuseher, haben bereits gelebt, als diese furchtbaren Verbrechen in China begangen wurden. Die Kulturrevolution machte bekanntlich auch nicht vor den Familien Halt. Und so gibt es zahlreiche Zeugnisse, dass auch junge Chinesen im Kindes- oder Jugendalter ihre eigenen Eltern denunziert hatten, die dann verschleppt wurden. Ich habe meine Mutter getötet, wird beispielsweise in einem Bericht ein junger Mann zitiert, der seine eigene Mutter an die Behörden gemeldet hatte. Warum macht Mao einen solchen Personenkult um sich? Seine Bilder sind überall empörte sich damals die 44-jährige Mutter des Mannes. Und der Mann wird zitiert, ich sagte, halt's Maul! Ich zerschmettere deinen Hundekopf, wenn du etwas gegen unseren geliebten großen Führer und Vorsitzenden Mao sagst, erinnert sich der Sohn an seine Worte. Er schrieb ihnen sogar offen, den Behörden, tötet sie, tötet meine Mutter. Und Beamte kamen und er sah seine Mutter tatsächlich nie wieder. Die Aufstachelung jung gegen alt ist eine althergebrachte kommunistische Strategie. Und wenn wir heute sehen, wie Klimaaktivisten gegen sogenannte Boomer aufgehetzt werden, wie Klimakleber aufgehetzt werden gegen Autofahrer, dann ist das bereits eine Vorstufe, die aus derselben Giftküche kommt wie in China, wo am Ende die Jugend die Eltern an den Staat denunziert hatte, damit diese abgeholt wurden. Doch auch mit dem Fortschritt entwickelte man in China das Einsehen, dass offener Terror und offene Brutalität auf Dauer nie gut gehen kann. Also lernte China dazu. Mao wird der Spruch nachgesagt, wenn wir zu viele töten, werden wir die Sympathien des Volkes letzten Endes verlieren. China hat die Tötungen zurückgefahren. Trotzdem ist China gemäß Statistik noch immer jener Staat mit den meisten staatlichen Tötungen. Gut, die haben auch die meisten Menschen, könnte man jetzt sagen. Aber die Todesstrafe ist dort noch Praxis. Und das Entscheidende für uns ist, dass neue Methoden der Kontrolle entwickelt wurden. Weniger Hinrichtungen, mehr technische Kontrolle. Heute verfügt China über einen Machtapparat mit hochkomplexen Kontrollnetzwerken aus modernster Überwachungstechnologie, permanenter, undurchlässiger Propaganda, einem starken Polizeiapparat und geistiger, mentaler, totaler Gleichschaltung. Doch wie sieht das Leben in China heute konkret aus?
China ist ein faktisches Einparteiensystem. Die kommunistische Partei lenkt und dominiert das gesamte Leben. Von den rund 3000 Sitzen im Nationalen Volkskongress, dem Parlament Chinas, werden rund 2100 von der Kommunistischen Partei gestellt. Rund 500 sind fraktionslose Abgeordnete. Daneben gibt es jedoch noch 8 sogenannte Blockparteien. Alle anderen Parteien wurden verboten. Diese Blockparteien dienen als Scheinopposition. So spricht China selbst davon, eine Demokratie zu sein. Direkte Wahlen gibt es jedoch keine.
Parteienverbote, gleichgeschaltete Parteien. Klingt das für uns nicht irgendwie vertraut? Schlittern wir nicht längst schon in eine Entwicklung, wie sie in China vor Jahrzehnten stattgefunden hat? Die Debatte um ein AfD-Verbot, das Demokratieförderungsgesetz von Faeser, die Zensur und Überwachung durch die EU im Internet, um angeblich Wahlen zu schützen, ja, um die Demokratie zu retten, oder der Vorschlag, dem AfD-Politiker Höcke einfach seine Grundrechte abzuerkennen. Doch dazu kommen wir dann gleich noch.
Neben der politischen Gleichschaltung wird auch Chinas Medienlandschaft durch die Kommunistische Partei gelenkt. Auf der Rangliste der Pressefreiheit nimmt China weltweit den vorletzten Platz ein. Journalisten werden ideologisch geschult, getreu dem Leitmotiv Maos. In der Partei, der Regierung, der Armee, im Volk, unter den Intellektuellen und in Ost, West, Süden, Norden sowie im Zentrum leitet die Partei alles und jeden. Dafür überwachen rund 30.000 Polizisten das Internet rund um die Uhr. Die sogenannte Große Firewall schirmt das chinesische Internet von ausländischen Netzseiten ab. Es erscheinen somit nur Informationen, die vom chinesischen Staat gewünscht werden. Über Proteste und staatliche Unterdrückung wird nicht berichtet. Chinas Regierung nutzt dazu eigene Algorithmen und Internetfilter und blockiert Begriffe. Journalisten, die unerwünschte Informationen verbreiten, verlieren ihre Presseausweise oder werden eingesperrt. Es gibt nur einen nationalen Rundfunk, dessen Nachrichten von allen Regionalsendern verbreitet werden müssen. Die private Verbreitung politischer, religiöser oder traditioneller Inhalte ist verboten. Auch die Wissenschaft wird zentralstaatlich kontrolliert, unliebsame Forschung unterbunden. Faktisch bestimmt somit der Staatsapparat, welche Musik, Filme, Informationen, Bücher, Spiele, Zeitungen oder welche Forschung es gibt.
Ein totaler Kontrollstaat, der feuchte Traum vieler Globalisten im Westen. Und auch in China, wie gesagt, arbeiten Konzerne Hand in Hand, wie mittlerweile auch hierzulande. Und während in China die Staatspolizei das Internet überwacht, übernimmt diese Rolle in Deutschland das von Soros finanzierte Faktenchecker-Netzwerk Korrektiv. Ja, genau die mit den inszenierten Deportationsplänen von Potsdam.
Geheimplan gegen Deutschland. Über die Kooperation zwischen Korrektiv.Faktencheck und Facebook. Kooperation mit Facebook. Wie funktioniert das? Deportationen. Korrektiv korrigiert sich heimlich weiter.
Ich habe schon von Nancy Faeser gesprochen, die jede Krise ausnutzt, um im sogenannten Kampf gegen Rechts weiter voranzukommen. Wer rechts ist, bestimmt Faeser und ihre Antifa. Aber Faeser hat sehr konkrete Pläne, etwa diese.
Ein Kernstück des Vorhabens, die Verschärfung der Waffengesetze. In einem Gesetzentwurf schlug Faeser vor, dass schon die Mitgliedschaft in einer Organisation, die vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall geführt wird, zum Entzug der Waffenerlaubnis führen kann.
Wenn Sie beispielsweise ein Jäger sind und eine Waffe tragen dürfen, weil Sie auf die Jagd gehen und eines von den 40.000 AfD-Mitgliedern bundesweit sind, dann könnten Sie in Zukunft ganz schnell Ihre Waffe verlieren. Es reicht, wenn der Verfassungsschutz die ganze AfD einfach zum Verdachtsfall erklärt. Mit dem sogenannten Demokratieförderungsgesetz will Faeser auch Vereine bestrafen oder belohnen. Wenn Sie sich für die Faeser-Demokratie einsetzen, für die schwarze Demokratie in Deutschland, dann bekommen Sie finanzielle Zuwendungen. Wer gegen rechts ist, der bekommt Geld. Wer nicht gegen rechts ist, soll keine Förderungen mehr erhalten.
Ein- und Ausreisen international agierender Rechtsextremisten sollen wie im Fall des Österreichers Martin Sellner verhindert werden.
Was bei Hunderttausenden Scheinasylanten und Grenzstürmern nicht möglich war, dass man sie nämlich an der Einreise gehindert hat nach Deutschland und Europa, das soll natürlich bei potenziellen Rechtsextremen alles möglich sein. Dort zeigt der Staat, was er kann, dort zeigt er Kante. Ich erinnere aber daran, Martin Sellner ist kein Terrorist, er ist kein verurteilter Neonazi, er hat keine entsprechenden Gesetze gebrochen. Er wird einfach in den Medien entsprechend geframed, wird vom Verfassungsschutz beobachtet und das soll genügen, dass Martin Sellner nicht mehr einreisen darf in Deutschland. Dort funktioniert's. Björn Höcke, schon angesprochen, AfD Thüringen, ihm sollen die Grundrechte aberkannt werden. Er soll nicht mehr sein Wahlrecht ausüben dürfen, weder wählen zu gehen, noch sich selbst aufstellen zu lassen. So viel zur Demokratie. Erinnern wir uns an Corona, nicht nur an die Verleumdungen und an die Ausgrenzungen, auch an die zahlreichen Gerichtsverfahren, die Gesetzesbrüche, die neuen Schritte, die man unternommen hat, die überhaupt nichts, die nicht von der Verfassung gedeckt waren. Ja, ganze Bezirke wurden abgeschafft. gesperrt, Lockdowns für Ungeimpfte. Man hat bereits die Gesellschaft in zwei Kategorien eingeteilt und den Bewegungsradius einer Kategorie ganz empfindlich eingeschränkt. Genauso wie das in China Praxis ist, man benötigt eben immer nur einen Vorwand. Und wenn dann ganz offen auch aufgerufen wird, nach chinesischem Vorbild vielleicht, denn die Kommunisten in China sind ja auch für die Kommunisten hierzulande immer wieder ein gewisses Vorbild, denn ansonsten scheitert es ja an Vorbildern, weil die restlichen kommunistischen Staaten ja implodiert sind. AfDler töten wurde ganz unverhohlen in Aachen bei einer Demonstration vorangetragen. Die Antifa, AfDler töten. Die Medien fanden nichts daran, die Polizei fand nichts daran, schritt nicht ein. Ich sage das nur zur Erinnerung, Sie haben es natürlich mitbekommen. Wer ist denn gemeint mit AfDler töten? Sind es Alice Weidel und Tino Chrupalla? Ist es der Bundesvorstand? Sind es alle parlamentarischen Abgeordneten der AfD? Oder sind es vielleicht alle AfD-Funktionäre oder gar alle AfD-Mitglieder? Dann würde man gleich einmal 40.000 Menschen liquidieren, 40.000 AfD-Mitglieder. Oder sind es auch die Wähler der AfD? Ist ein AfDler schon jemand, der die AfD erwägt zu wählen? Dann sind wir nämlich laut aktuellen Umfragen bei ungefähr 20% der Bundesrepublik Deutschland, also bei... Ja, je nach Schätzungen können Sie dann sagen, 10, 16, 20 Millionen Menschen. In Mitteldeutschland wäre es jeder Dritte. Wir kommen also nach den Gedanken der Antifa schon in die Sphären chinesischer Ausrottungspolitik. Merken Sie auch, wie weit wir in den letzten Jahren gekommen sind? Rechtsextrem. Wer ist denn rechtsextrem? Sind Sie rechtsextrem, weil Sie sich nicht impfen haben lassen? Sind Sie rechtsextrem, weil Sie die Lockdowns kritisiert haben oder weil Sie kritisiert haben, dass das RKI politisch gehandelt hätte, wie ja jetzt nachträglich aufgekommen ist? Sind Sie für eine freie Diskussion? Denken Sie, dass man auch jeden aussprechen lassen soll? Denken Sie, dass in entsprechenden Diskussionsformaten bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern auch Leute der Opposition eingeladen werden sollen? Dann sind Sie aber rechtsextrem, denn mit Rechten und Rechtsextremen diskutiert man nicht. Sind Sie ein Bauer? Sind Sie unter den Landwirten, die auf die Straße gegangen sind Anfang dieses Jahres, weil Sie die Ausbeutung, Unterdrückung und Gängelung durch eine völlig abgehobene Politik nicht mehr mittragen wollen? Dann sind Sie ja auch zu Rechtsextremen gemacht worden. Haben Sie die Bauernproteste unterstützt? Wollen Sie vielleicht die heimische Landwirtschaft erhalten oder sogar biologische Nahrung erhalten? Dann sind Sie ein biodeutscher Rechtsextremer. Leute, für die es nur zwei Geschlechter gibt, sind rechtsextrem. Oder Leute, die Auto fahren, sind rechtsextrem. Wir wissen, wie weit wir heute sind. Aber wo sind wir dann 2030? Denn die Agenda 2030 sieht vor, dass es eine entsprechende Digitalisierung gekoppelt mit einer Überwachung in Europa gibt. Und wenn man genauer hinsieht, und ich habe das ja in meinem Buch Transhumanismus getan, dann ist auch die Bevölkerungsreduktion, die Bevölkerungskontrolle ein Teil der Agenda 2030. Ein Blick nach China zeigt uns, und das haben wir heute gemacht, wohin die Reise geht. Und das finde nicht nur ich, sondern das sagt auch der bekannte chinesische Künstler Ai Weiwei.
Ich bin unter dieser strengen politischen Zensur aufgewachsen. Aber mir ist inzwischen klar geworden, dass ihr im Westen heute genau das Gleiche macht.
Auch Weiwei spricht ganz offen von einer Kulturrevolution, die im Westen nun stattfinden würde. Eine Kulturrevolution, wie sie in China schon stattgefunden hat. Das Ergebnis kennen wir: Millionen Tote und Totalüberwachung. Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir jetzt in diesen Jahren aufstehen. Wir müssen aufstehen, denn sonst wird uns dieses Schicksal ereilen. Sie ziehen es durch, sie machen es, denn es geht um ein pyramidales Herrschaftssystem, ein pyramidales System. Und ich möchte hier ganz kurz Ihnen das aufzeichnen. Es geht um eine Pyramide, die errichtet werden soll. Es geht um eine Pyramide. Und ganz oben sitzen die, die die Kontrolle haben wollen. Sie sitzen oben in der Pyramide und sie benötigen zur Kontrolle der unteren Schichten, zur Kontrolle der Massen, benötigen sie einen entsprechenden Apparat, der die Obersten abschirmt gegen die Unterschichten, gegen die nutzlose Masse, wie die Transhumanisten sagen. Sie benötigen, die oben sitzen, benötigen einen Kontrollapparat, der die Unteren kontrolliert, der sie steuert, der ihnen den Weg vorgibt. Und dabei ist es vollkommen egal, ob dieses System Kommunismus oder Kapitalismus heißt. Es ist auch vollkommen egal, ob diese diese Kontrollmechanismen, diesen Kontrollapparat Konzerne steuern, ob die Kontrolle von Konzernen, Big-Tech-Konzernen wie Google, Microsoft, Amazon ausgeht oder ob sich diese Kontrollinstanz Staat nennt, ob es von Behörden ausgeht, ob Gesetze alles regeln oder ob es einfach die Durchsetzungskraft der Konzernmächte ist. Es geht darum, dass die Elite will die unteren Steuern von oben herab diktieren und sie benötigen eine Kontrollinstanz. Kommunismus, Kapitalismus, Staat oder Konzerne, vollkommen egal. Es geht darum, dass die Oberen die Macht durchsetzen. Leute wie Bill Gates und Co. denken sich einfach, dass sie tausende Hektar Land kaufen können, dass sie Milliarden mit ihren Produkten machen können und dass sie alles tun können, was sie wollen und dass sie den Pöbel aussaugen können, wie sie wollen und dass sie den Pöbel diktieren können, wie sie wollen. Sie sind nur von ihresgleichen umgeben. Sie verachten Menschen. Selbst wenn sie 5 Autos haben und 3 Häuser und Millionär sind, sind sie für diese Leute noch immer eine Kakerlake. Das sind Multimilliardäre, das sind Summen, die können wir uns nicht vorstellen. Und diese Leute treffen sich in abgeschotteten Zirkeln, nicht nur ganz geheim bei den Freimaurern oder bei anderen Illuminaten oder Institutionen. Die Transhumanisten und Globalisten treffen sich ganz offen am Weltwirtschaftsforum, World Economic Forum in Davos. Dort kann man nur teilnehmen, wenn man der CEO oder Vorstand eines Konzerns ist, der zumindest 5 Milliarden Euro Jahresumsatz pro Jahr hat. Sonst dürfen Sie dort gar nicht hin. Nahum Goldman schrieb schon 1915, dass er und seine Freunde an einer neuen Ordnung für die Welt bauen würden. Zitat, man müsse die Kulturmenschheit neu ordnen. Also vor 110 Jahren schrieb er das schon. Man müsse an die Stelle des bisher herrschenden gesellschaftlichen Systems ein neues System setzen. Alle Um- und Neuordnung besteht nun in zweierlei, in der Zerstörung der alten Ordnung und im Neuaufbau der neuen. Erste Aufgabe unserer Zeit, so Goldman, wie gesagt, im Ersten Weltkrieg 1915, erste Aufgabe unserer Zeit liegt in der Zerstörung. Zitat, alle sozialen Schichtungen und gesellschaftlichen Formen, die das alte System geschaffen hat, müssen vernichtet. Die einzelnen Menschen müssen aus ihren angestammten Milieus herausgerissen werden. Keine Tradition darf mehr heilig gelten. Das Alter gilt nur als Zeichen der Krankheit. Die Parole heißt, was war, muss weg. Die Kräfte, die diese negative Aufgabe unserer Zeit ausführen, sind auf wirtschaftlich-sozialem Gebiet der Kapitalismus, auf dem politisch-geistigen die Demokratie. Wie viel sie bereits geleistet haben, wissen wir alle, aber wir wissen auch, dass ihr Werk noch nicht ganz vollbracht ist. Ein neues, pyramidales, hierarchisches System muss errichtet werden. Nahum Goldman 1915. Im bisher liberalen, angeblich freien Westen erleben wir in diesen Jahren, wie ein solches pyramidales System offen ausgebaut wird. Es soll ein globalistisches Kontrollsystem nach dem Great Reset entstehen, aus dem es dank der modernen Technik keinen Ausweg mehr gibt, nie wieder. In China wurden zuerst Andersdenkende und Querdenker vernichtet. Danach stellte sich der Gleichschaltung niemand mehr in den Weg. Es ist daher für uns unerlässlich, dass wir weiter aufklären und so viele Menschen wie möglich dazu bringen, aus diesem Albtraum endlich zu erwachen. 2024 ist ein Schicksalsjahr. Es gilt, aufwachen, jetzt oder nie, denn in wenigen Jahren könnte es bereits zu spät sein.